Zwei Moslems und ein Jude sprechen in einer Interviewreihe mit wechselnden Gästen über Gesellschaft, Akzeptanz, Kunst und die Banalitäten des alltäglichen Lebens. Schön, dass Sie einschalten.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu dieser, der nächsten Ausgabe unserer Sendung Zwei Moslems und ein Jude, wie immer mit den beiden Muslimen, Hasan Softic, Lehrer und Historiker, und Djad Durschmann, Schriftsteller und Stand-up-Comedian, der Jude in der Gruppe, das bin ich.
Der große Literar und Intellektuelle.
Wladimir Wertlieb.
Danke.
Wladimir Wertlieb. Also ja, ich dachte, Wladimir muss man nicht vorstellen, weil er so, sonst so bekannt ist.
Jetzt werde ich rot und sage dazu nichts und gehe weiter. Unser heutiger Gast ist die engagierte Salzburger Betriebsrätin und Gewerkschafterin Renate Scheidreiter. Liebe Renate, herzlich willkommen.
Hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Es ist uns eine große Ehre, und bevor wir ins Gespräch kommen, eine ganz kurze Vorstellung. Renate, 1967 in Salzburg geboren, wuchs zeitweise auf einem Bauernhof, auf dem Bauernhof ihrer Großeltern in Salzburg-Eigen am Fuße des Geisbergs auf. Als Bauernkind wurde sie von der Volksschullehrerin übrigens schlechter behandelt, und als Legasthenikerin musste sie zudem in der Schule eine Klasse wiederholen, lernte aber trotzdem sehr gut lesen und schreiben, was zu jener Zeit für eine Legasthenikerin noch nicht selbstverständlich war, und ist heute eine leidenschaftliche Leserin. Nach der Handelsschule begann Renate Mitte der 80er Jahre bei der Firma Palfinger, das ist ein Kranhersteller, als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung zu arbeiten, wechselte zwei Jahre später in den Wüstenrot-Konzern, ebenfalls in Salzburg, wo sie auch heute noch beschäftigt ist. Sie machte die Bilanzbuchhalterinnenprüfung, arbeitete zeitweise in der Buchhaltung, im Einkauf sowie in der Haus- und Gebäudeverwaltung und ist jetzt, korrigiere mich bitte Renate, wenn ich mich irre, wieder in der Buchhaltung.
Stimmt, ja.
Die Bausparkasse, welche ebenfalls zum Wüstenrot-Konzern gehört, hatte schon seit langem einen Betriebsrat. In der Versicherung wurde ein solcher aber erst Anfang der 90er Jahre eingerichtet. Seit es diesen Betriebsrat gibt, ist Renate dort Betriebsrätin. Sie ist außerdem Mitglied der Gewerkschaft für Privatangestellte, Mitglied der SPÖ und der FSG, der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafterinnen. Lange Zeit unterrichtet Renate zudem an der Salzburger Gewerkschaftsschule als Coach, war also für die Ausbildung angehender Gewerkschaftsfunktionärinnen zuständig.
Betriebsräte. Entschuldigung, Betriebsräte.
Für die Ausbildung von Betriebsrätinnen und Betriebsräten. Danke, Renate. Ich komme da ein bisschen durcheinander und habe mich schon ein bisschen verschwurbelt. Entschuldige. Und seit längerem ist sie außerdem als Laienrichterin im Arbeits- und Sozialgericht in Salzburg tätig. Eine Tätigkeit, die ihr im besonderen Maße wichtig ist. Renate ist sozial engagiert und betrachtet die gesellschaftlichen und politischen Zustände in unserem Land und anderswo sehr kritisch. Renate, ich bin sehr froh, dass du heute bei uns Gast bist, und möchte gleich so eine kurze, etwas provokante Eingangsfrage stellen, weil das ja auch oft immer wieder thematisiert wird. Du bist ja quasi im sozial engagiert, aber was ist denn für dich soziale Gerechtigkeit? Was bedeutet das für dich?
Soziale Gerechtigkeit heißt für mich, dass alle gerecht behandelt werden, dass es keine Unfairheit gibt, dass nicht einer zu viel bekommt oder und eine zu wenig bekommt, sondern dass man einfach wirklich in einer Demokratie gleich behandelt wird. Und es kann nicht sein, dass gewisse Arbeitskräfte, man sieht es jetzt gerade wieder so im Pflegeberuf, so wenig verdienen und andere so viel verdienen, wo es für mich keine Relation gibt. Und das einfach, ja, einfach Gerechtigkeit herrscht in diesem Bereich.
Danke, Hasan.
Sehr, sehr spannende Antwort. Renate, ich hätte Zwei Fragen für dich, die auch irgendwo mit sozialer Gerechtigkeit zu tun haben. Erstens einfach, Wladimir hat es eingangs schon erwähnt, welche Erinnerungen hast du an deine Volksschulzeit in Aigen, aus einer Bauernfamilie stammend? Und wie bewertest du heute die Möglichkeiten eines sozialen Aufstiegs?
Also meine Volksschulzeit ist ja schon sehr lange aus und ich bin ja neben meinen Großeltern aufgewachsen, die einen Bauernhof haben. Und es war bei uns so in Aigen, wir hatten eine Volksschullehrerin, die einfach Bauernkinder und gerade Bergbauernkinder, und ich bin in Aigen, da ist der Geisberg, einfach schlechter behandelt hat. Sie hat sie als dumm bezeichnet, es waren einige Schülerinnen und Schüler, gerade Schüler, ja einfach runtergemacht hat. Und es ist damals nichts passiert. Man hatte damals, keine Ahnung, da vor 50 Jahren nicht einmal einen Lehrer richtig anklagen können. Ich glaube, dass die Situation jetzt besser ist, weil ich auch besser gegen einen Lehrer vorgehen könnte in dieser Zeit. Dass das Schulsystem, also ich habe das Glück gehabt, dass ich auch Eltern gehabt habe, die mich immer unterstützt haben und auch mit meiner Legasthenie unterstützt haben. Weil ich habe auch die Lehrerin gehabt, ich war unter anderem auch für sie dumm, weil ich Legasthenikerin war. Also das war für mich ganz schlimm. War das jetzt verantwortet für dich oder
ja, wie meinst du das jetzt? Ja, auf jeden Fall. Aber überhaupt jetzt auch im außerschulischen Bereich, jetzt generell so sozialer Aufstieg, wie gestaltet sich der gegenwärtig? Also
ich glaube, dass es schlechter wird derzeit. Es wird für mich mehr auf der Arbeitgeberseite verhandelt. Oder auch jetzt die Pandemie, es wird immer von der Arbeitgeberseite gesprochen, Kurzarbeit schön, ist wirklich schön, dass man Mitarbeiter nicht kündigen muss. Und auch die ganzen Unterstützungen, es geht viel an Unternehmen, aber nicht an die Arbeitnehmer. Für mich ist noch immer derzeit das Politische so, dass man mehr auf der Arbeitgeberseite tut, als auf der Arbeitnehmerseite tut. Und ich habe auch Angst, dass das, wenn die Pandemie vorbei ist und das heißt, man muss jetzt wieder das Geld hereinbekommen, dass man die Unternehmen unterstützt, was auch passt, aber auf Kosten der Arbeitnehmer gehen wird. Das ist meine größte Befürchtung.
Danke. Ja, danke für die Antwort. Ich habe mich besonders auf dieses Interview gefreut, weil ich in deiner Biografie viele gemeinsame Punkte mit meiner Biografie gelesen haben. Und daher werde ich eben auf die Schule zurückkommen, weil so meine Kindheit, ich habe die Schule gehasst und sie mich gehasst, weil wir eben so ähnliche Erfahrungen hatten. Zu deinen Erfahrungen, beziehungsweise zu den Fragen, inwiefern müssen Kinder oder erwachsene Kinder durch bestimmte Formen gehen, dass sie dann anerkannt sind. Das ist so die erste Frage und ob das jetzt auch überspitzt aus deiner Sicht ist. Meine zweite Frage ist, oder bleiben wir jetzt bei der ersten Frage, dann hoffentlich kann ich noch anschließend die zweite Frage stellen.
Diese gerade so eine leichte Frage zu beantworten. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, auch für ein Kind, sich selbst dann zu bestimmen. Also durch das, ich habe ja einen schulischen Misserfolg gehabt. Ich habe zwar damals die Handelsschule abgeschlossen, die damals einiges mehr wert war wie jetzt, aber ich habe mich dann beruflich weiterbilden müssen. Ich habe meinen Beruf lieben müssen. Ich glaube, das sollte jeder oder auch sein Studium lieben. Dann setze ich die ganze Kraft ein. Und ich glaube auch, ich sage es auch, ich habe jetzt gerade wieder einen Lehrling bei mir. Das Wichtigste ist einfach, sich selbst zu finden und weiterzukommen und immer lernen, lernen, lernen. Also was mir auch Spaß macht zum Lernen und Weiterbildung.
Ja, genau, also ich habe es nur so, ich glaube, ich hätte die Frage, zweite Frage schon stellen müssen, damit man den ganzen Kontext so verkörpern können. Es ging mir eher um die Individualität der Kinder, weil zum Beispiel, ich hatte ganz besondere Interessen und Stärken sowie Schwächen und für solche Gegebenheiten gab es keinen Raum. Und ich nehme an, auch bei dir der Fall ist. Und dann entsteht voreilig bestimmte Diagnosen wie Legasthenie oder weiß ich nicht. Es gibt tausende Diagnosen, die oder ich stelle dir die Frage, werden diese Diagnosen zu voreilig verpasst und inwiefern das auch die Kinder determiniert und abstempelt?
Also ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich irgendwie der falsche Ansprechpartner, weil mit der Schule selbst habe ich nichts zu tun, außer meiner eigenen Schulzeit vor 40, 50 Jahren. Ich habe selber keine Kinder. Ich weiß nicht, wie es in die Schulen es gibt, wie es jetzt ausschaut. Bei mir war es damals eine langwierige Entscheidung. Mich hat man zum Psychologen geschickt, weil man nicht gewusst hat, was mit mir los ist, bis eine Lehrerin herausgefunden hat, dass ich Legasthenikerin bin. Aber ich kann es nicht beurteilen, ob heutzutage die Diagnostik gleichgestellt wird. Müsste eh in der Hassan die Frage beantworten können. Oder wie die Schüler dann gefördert werden. Vielleicht teilweise für mich zu wenig, weil wenn ich schaue, wir haben, weiß nicht, fast 1 Million Analphabeten, da denke ich mir, da läuft sich irgendetwas falsch.
Hast du was, Hassan, dazu zu sagen?
So ad hoc fällt mir nichts ein. Ich war etwas verwundert über diese Frage, weil ich doch irgendwie auch schätze, dass es ein langwieriger Prozess ist, bis beispielsweise Legasthenie heute festgestellt wird. Ob da Schüler irgendwie zu schnell abgestempelt werden, das traue ich mich irgendwie gar nicht so jetzt zu sagen. Möglich ist es auf jeden Fall, aber
ich denke, dass es auch Schülerinnen und Schüler eher mit Migrationshintergrund betrifft.
Das ist ein Faktor.
Sogenannte Kinder mit Auffälligkeiten, die vielleicht soziale Probleme haben, die vielleicht Probleme zu Hause haben und dann bestimmte Auffälligkeiten haben, die dann sehr schnell, und da hat ja der Chat nicht ganz unrecht, sehr schnell in ein bestimmtes Eck geschoben werden, um das einmal irgendwie wegzuhaben, um schnell zu klären, um nicht genauer hinzuschauen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so etwas noch passiert. Und bei mir persönlich war das nie der Fall. Also, aber ich weiß von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern aus meiner Schulzeit, und Renate und ich, wir sind ungefähr gleich alt, also es ist ungefähr dieselbe Generation gewesen, auch in Österreich, wo dann später bekannt wurde, okay, da haben sich die Eltern gerade scheiden lassen, da gab es irgendwie ganz großen Probleme zu Hause, häusliche Gewalt etc. Und das hat aber niemanden interessiert, sondern der Schüler wurde schnell einmal als blöd und von der Disziplin her sozusagen auffällig qualifiziert und klassifiziert und musste die Klasse wiederholen. Also solche Dinge, ich denke, dass das in vielen Ländern noch viel schlimmer ist als bei uns. Apropos Länder, eben Renate, was ich dich fragen wollte, war, weil du das ja auch einmal erwähnt hast, es gibt ja da große Unterschiede zwischen Österreich und den Nachbarländern, was zum Beispiel unsere Sozialstruktur betrifft oder die Struktur sozusagen der Sozialhilfe im Wesentlichen, auch der Gewerkschaft oder der Arbeiterkammer und eben wozu brauchen wir in Österreich eigentlich noch eine Gewerkschaft, wenn wir ohnehin schon, was sehr viele Nachbarländer in dieser Form gar nicht haben, eine so tolle Arbeiterkammer besitzen? Ist sie überhaupt toll? Und was sind denn die großen Vorzüge des österreichischen Gewerkschaftsbundes? Vielleicht schafft man den einfach ab.
Ich glaube, was viele Österreicher nicht wissen, dass die Gewerkschaft dazu da ist, die Arbeit, wir haben ein Arbeitsrecht, ein allgemeines Arbeitsrecht hat Österreicher, aber die Kollektivverträge, die werden von der Gewerkschaft aus verhandelt. Das wissen viele Österreicher nicht. Viele wissen gar nicht, dass ihr Urlaubsgeld oder ihr Weihnachtsgeld nirgends in keinem Gesetz steht, sondern nur über die Kollektivverträge ausgehandelt wird. Und was ganz wichtig ist auch von den Gewerkschaften, sie machen eine Sozialpartnerschaft. Sie setzen sich auch mit der Wirtschaftskammer zusammen, dass gewisse Gesetze vielleicht abgeschwächt werden, dass sie nicht nur auf der Arbeitgeberseite sind. Aber die große Aufgabe ist dafür, dass die Gewerkschaft die Kollektivverträge aushandelt. Wie gesagt, nochmal das große Beispiel, weil da versteht es immer jeder, Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld wird nur über die Kollektivverträge ausverhandelt. Jedes Jahr die Gehaltsverhandlungen, man hört es immer mit den KV-Verhandlungen, machen nur die Gewerkschaften. können nur die Gewerkschaften verhandeln. Es sind viele Österreicher, die nicht jährlich eine Gehaltserhöhung bekommen oder eine KV-Erhöhung bekommen. Das muss man auch sagen. Es gibt auch viele Zweige, die leider nicht von der Gewerkschaft vertreten werden können, weil sie keine Mitglieder haben. Und die Arbeiterkammer in Österreich, über das beneiden uns viele ganz im Ausland, ist in Österreich eine Pflichtmitgliedschaft. Die Gewerkschaft ist eine freiwillige Mitgliedschaft. Aber umso stärker oder umso mehr Gewerkschaftsmitglieder es gibt, umso stärker ist die Gewerkschaft und umso stärker die Gewerkschaft ist, umso mehr kann sie erreichen. Man sieht es zum Beispiel beim Hassan, beim Lehrer. Die Lehrergewerkschaft ist sehr, sehr mächtig und darum kann auch einiges, setzen sie sich zur Wehr, wenn gewisse Forderungen von der Regierung anstellen. Ich meine, wir haben da starke Gewerkschaften. Die Metaller sieht man immer, die Metaller sind gut vertreten und darum schauen ihre Kollektivverhandlungen dementsprechend gut aus. Und die Arbeiterkammer ist eine Pflichtmitgliedschaft, wo jeder Arbeitnehmer einen Pflichtbeitrag bezahlt. Unter anderem kennt man die Arbeiterkammer ganz großartig von Konsumentenschutz, hat schon jeder was davon gehört. Die Arbeiterkammer führt auch Arbeitsrechtsprozesse durch, aber die Arbeiterkammer kann ja nur Prozesse durchführen für die Arbeitnehmer, was sie zum größten Teil die Gewerkschaften sich vorher schon im Kollektivvertrag ausgehandelt haben. Ist das verständlich?
Ja, absolut. Ja, weil das sind ja einfach wirklich Fragen, die einfach oft auftauchen. Ganz, ganz praktische, simple, jetzt gar nicht so ideologisch aufgeladene Fragen, aber Verständnisfragen. Und das sind so manche Dinge, die wir einfach in der Schule nie gelernt haben und die ich immer schon fragen wollte. Und deshalb einfach diese einfache Verständnisfrage jetzt zwischendurch. Ja, aber es ist total, ja, jetzt ist mir das klar.
Und es ist auch keinen Österreich bewusst gewesen, wie es damals geheißen hat bei einer Regierungsbildung, das war schwarz-blau damals, wie es geheißen hat, der Arbeiterkammerbeitrag, der Pflichtbeitrag gehört herabgesetzt, weil es können die Lohnnebenkosten gesenkt. Man, wir zahlen so wenig Arbeiterkammerbeitrag und wenn ich aber die Arbeiterkammer schwäche, dann muss man bedenken, dass auch wirklich unsere sämtlichen Leistungen wie Konsumentenschutz, der so wichtig ist, für ob die Lebensmittel richtig sind, ob ich auf die Reisen eine Reiserückvergütung bekomme. Damit kann ich die Leute ein bisschen locken immer. Und wenn man diesen Betrag einfach kürzt, dann ist die Arbeiterkammer geschwächt. Im Gegenteil, die Wirtschaftskammer hat auch Pflichtmitgliedschaft. Nur ist ja bei einem Unternehmer, dass er meistens ja nicht ein Mitglied hat, in eine Mitgliedschaft ist, weil er, wenn er mehrere, wenn er jetzt, keine Ahnung, eine Kfz-Werkstatt hat und Spengler ist und Lackierer noch ist, muss er mehrere Wirtschaftsbeiträge dazu zahlen, ist eine sehr große, mächtige Kammer, das ist von der Arbeitgeberseite. Dort hat man auch gesagt, ja, die kann man ja kürzen, nur da reden wir von ganz anderen Summen, weil die haben viel, viel mehr Geld. Und das muss man sehen. Und wenn ich jetzt die Arbeiterkammer schwäche, dann ist es für mich eine soziale Ungerechtigkeit, weil ich wieder eigentlich die Kleinen, die Mehrheit, die Arbeitnehmer schwäche.
Ja.
Weil es, ja, ich weiß nicht, ob sich jeder einen Prozess durchführen kann, wenn es zum Beispiel klagen geht jetzt mit den Fluggesellschaften, ob sie die Tickets alle retournieren, weil man nicht fliegen hat können. Ich meine, das sind ja alles so Sachen, wo man klagen muss, teilweise.
Verstehe.
Ich möchte für meine nächste Frage auch gar nicht irgendwie weit weg entfernen von diesem Themenkomplex. Mir ist das nur irgendwie ganz, ganz zufällig geschossen. Und zwar vor wenigen Wochen war der 1. Mai, pandemiebedingt konnten Aufmärsche und diese traditionellen Märsche nicht stattfinden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Bedeutung hat der 1. Mai unter Arbeitern und Arbeiterinnen gegenwärtig? Vernimmt man da irgendwie einen Bedeutungsverlust oder Wandel? Kannst du da was, hast du da was irgendwie erfahren können oder beobachten können?
Also ich glaube, heutzutage nimmt der 1. Mai, diesmal war es am Sonntag, aber sonst immer jeder den freien Tag war, ganz ehrlich. Mhm. Keiner kennt die Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Mhm. Man sieht es auch, dass Gewerkschaftsmitglieder immer weniger werden, die Gewerkschaften immer kleiner werden, also immer weniger.
Ich kenne die Geschichte nicht. Kann man so kurze Form von der Geschichte zusammenfassen? Ich kenne die Geschichte vom 1. Mai nicht.
Die erste Gemeinde, das ist, also da müssten wir anfangen vom 19. Jahrhundert, wie es die ersten Arbeitskämpfe angefangen haben, wie sie die ersten Arbeiter zusammengetan haben und gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir 14 Stunden arbeiten, 7 Tage in der Woche und die dann wirklich auf die Straße gegangen sind, dass es einmal eine Krankenversicherung gibt, weil wenn damals einer einen Unfall gehabt hat im Betrieb und ausgefallen ist, dann hat er keinen Verdienst gehabt.
Wann war das? War das nicht 1889 oder sowas in der Zeit?
Ende also, 19. Jahrhundert, was ich weiß.
Genau. Also meine Geschichtsaufklärung von der Gewerkschaft ist auch schon 20 Jahre aus. Aber so und so ist das Ganze einfach entstanden. Das war ein sozialer Kampf. Eben dann ist man angegangen, dass die Leute frei brauchen, dass man eben 12-Stunden-Tage hat, dass Kinderarbeiten verboten werden. Und einfach hat man dann am 1. Mai ja irgendwie so gegründet als Tag für Tag der Arbeit, dass man einfach einen Feiertag hat. Aber es ist keinem mehr bewusst, eben auf das zu kommen, dass es eben Leute gegeben hat, die auf die Straße gegangen sind damals und sich die Rechte erkämpft haben. Eben Krankengeld, was ja ganz wichtig war. Ich meine, wenn ich nicht mehr versichert bin, wenn ich jetzt einen Arbeitsunfall habe oder überhaupt Krankengeld, dass die Leute Urlaube haben. Und damals hat es ja Todesfälle gegeben. Da war ja Straßenkämpfe. Und das wird heutzutage gar nicht mehr daran gedacht, dass sich Leute damals ins Zeug gelegt haben. Jetzt sagt man alles, es ist alles so selbstverständlich, was ja nicht ist, weil keiner versteht irgendwie, wenn man die Gewerkschaften schwächt und es keine Kollektivverträge gibt und der Kollektivvertrag kann jederzeit gekündigt werden, muss man auch sagen, dann wird es ein bisschen schlechter ausschauen für jeden. Weil man hört es immer so, es wird immer so groß rausgeschrieben. Drum auch jetzt nach der Pandemie wird es wieder heißen, wir müssen Unternehmen unterstützen und wir werden die Lohnnebenkosten senken. Und jeder Österreicher sagt, super, Lohnnebenkosten werden gesenkt. Keiner denkt, der größte Posten Lohnnebenkosten ist das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld. Und wenn man jetzt drüber fährt und sagt, das muss gesenkt werden oder das gibt es nicht mehr, und man hat keine Gewerkschaft, die auf die Straße gehen und oder streiken und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen, wird das durchgeführt werden.
Könnte dann der nächste Kampf um die 4-Tage-Woche stattfinden? Was denkst du?
Ich glaube, dass Humus schon sehr viel geändert hat. Jetzt überhaupt das Denken, dass die Unternehmer anders sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, 4-Tage-Woche, nur ist der Unterschied 4-Tage-Woche auch 10 Stunden oder 4-Tage-Woche mit 7 Stunden. Ja. Ich glaube, dass es weniger werden wird. Die Wirtschaft sagt noch immer nein, das geht nicht. Aber man sieht es, also ich hoffe schon, dass es einmal anders da werden wird. Mhm. Es wird ja jetzt Homeoffice schon anders da. Ich meine, man sieht es ja, ich habe selbst in Unternehmen oder arbeite selbst in einem Unternehmen, wo Homeoffice nie die Frage war. Und wir haben von einem Tag auf den anderen Tag auf Homeoffice umgestellt und es funktioniert blendend. Und so werden es auch andere Betriebe übernehmen.
Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass im Betrieb nie die Rede davon war und auf einmal ist man gezwungen und es funktioniert, ja, problemlos. Ja. Jad, magst du weitermachen? Ich habe da.
Ja, auf jeden Fall.
Also, Fragenmonopol irgendwie.
Ich habe mehrere Fragen im Kopf, aber ich möchte mich jetzt dem institutionalisierten Rassismus, also dem strukturellen Rassismus des Systems widmen oder ansprechen, weil ich doch von vielen Menschen mit Migrationshintergrund, Fluchthintergrund erfahren habe, diese eben Ausnutzung und der Menschen, die sich mit dem System nicht auskennen, eben aus rassistischen Gründen auch. Wie siehst du das auch? Bist du konfrontiert mit solchen Fällen und wie stark ist das besonders zwischen Arbeitnehmer, Nehmerinnen, Arbeitgeber, Geberin? Also dieser strukturelle, institutionalisierte Rassismus, wie stark ist er in unserem System?
Ich glaube, dass der Rassismus generell stark ist, auch bei uns, und die Vorurteile relativ groß sind, aber das ist jetzt meine allgemeine Meinung. Für das ich bin ja Betriebsrat, für mich ist es egal, welche Nation das er ist, auch in unserem Betrieb. Da kenne ich keine Unterschiede. Für mich muss einfach jeder Mensch einfach korrekt sein. Also ich persönlich kann sagen, aus Betriebsrat habe ich keinen Rassismus, aber es natürlich gibt es solche Sachen und solche Fälle. Und ich kann auch nur jedem sagen, mit Migrationshintergrund, erkundige dich einfach, geh auch zur Arbeiterkammer. Sobald du eine Arbeitsstelle hast, ist die Arbeiterkammer für dich da, wenn du kein Gewerkschaftsmitglied bist.
Aber wo genau sollte, was sollte machen, um sich zu erkundigen? Weil ich zum Beispiel, ich habe nie strukturell oder so explizit davon erfahren. Also beim AMS war ich am Anfang und die haben mir gesagt, ja, wir schicken dir Arbeitsangebote und du musst dich bewerben. Das war's. Von Arbeitskammer und Gewerkschaft, also ich habe keine Ahnung davon. Und wie soll ich auch, also wie soll jemand wie ich oder Neuankommende sich erkundigen, damit er geschützt vor diesem institutionalisierten Rassismus ist und Ausnutzung?
Meinst du jetzt Ausnutzung von der Arbeit, dass man dir jetzt weniger bezahlt, weil man jetzt Ausländer ist?
Er ist oder? Weniger bezahlt oder Gehaltserhöhung, dass man das ausfallen lässt oder Kündigung ohne Frist und so weiter und so fort.
Also die Arbeiterkammer ist wirklich da für diejenigen, die sofort eine Arbeitsstelle haben, weil du zahlst den Arbeiterkammerbeitrag und sie sind da und du kannst dir jeden Vertrag kontrollieren lassen und bei der Arbeiterkammer liegt jeder Kollektivvertrag auf. Ich kann jetzt sagen, du könntest von deiner Firma das verlangen, aber da habe ich nicht die Chance, wie groß das die Firma ist. Bist du in einer größeren Firma tätig, dann hast du einen Betriebsrat, der das für dich auch erledigt, der sich deinen Arbeitsvertrag anschaut und schaut, ob du richtig eingestuft bist. Weil es ist egal, ob du jetzt da, keine Ahnung von was für eine Nationalität du bist. Es gibt einfach Einstufungen in einem Kollektivvertrag. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man jetzt Angestellter ist, Arbeiter ist oder welche Funktionsgruppe, welche Tätigkeit man macht. Aber es gibt eine Gerechtigkeit bei der Bezahlung. Und das ist teilweise auch in die Kollektivverträge geregelt. Und das zu drüber schauen, entweder du hast einen Betriebsrat in deinem Unternehmen oder sonst kannst du jederzeit zur Arbeiterkammer gehen und deinen Arbeitsvertrag dir kontrollieren lassen. Und sich nicht anlügen lassen, auch mit den Urlaube, die sagen dir deine Rechte. Und natürlich am besten ist, generell zur Gewerkschaft dazugehen, weil die geben dir die gleiche Auskunft und stehen auch hinter dir.
Dankeschön.
Renate, gibt es eigentlich immer noch diese Fälle, dass Frauen bei uns für dieselbe Arbeit einen geringeren Lohn bekommen als Männer, also offiziell?
Also die soziale Ungerechtigkeit, Gehaltsungerechtigkeit zwischen Mann und Frau besteht sicher noch. Es sind ja große Firmen drauf, man muss ja einen Bericht ablegen, man muss ja Statistiken beweisen, dass Frauen gleich viel verdienen wie Männer. Natürlich werden da nicht Einzelpersonen bekannt gegeben, das ist ganz klar. Und man hat auch als Betriebsrat immer Einsicht. Und bei der Einstellung muss eine Frau natürlich gleich viel verdienen, gleich eingestuft werden wie ein Mann. Aber man kann ja immer ein bisschen schummeln mit Zulagen. Und man sieht es ja, dass die Frauen, keine Ahnung, da glaube ich, fangen die schon im August oder was an, dass sie, da gibt es immer so einen Zeitsplittpunkt, wie man so sagt, jetzt arbeitet dann die Frau umsonst so auf die Art. Frauen verdienen um einiges weniger. Und warum auch Frauen einiges weniger verdienen, muss man sagen. Erstens sind Frauen generell ja in Berufen drinnen, die schlechter bezahlt sind, wie Verkäufer. Das ist meistens so. Und Frauen natürlich auch Zeiten abgehen, weil wenn sie ins Inkarenz gehen oder dann und vielleicht für die Kinder erlauben, dass sie ein, zwei Jahre zu Hause bleiben, ihnen die Arbeitszeiten abgehen und teilweise dann vielleicht auch nicht richtig in der Firma mehr umgereicht werden. Aber bei der Einstellung müsste eine Frau gleich viel verdienen wie der Mann.
Kämpft eigentlich noch auch die Gewerkschaft oder Arbeiterkammer und so weiter dafür, dass diese Kinderbetreuungszeiten auch auf die Pension angerechnet werden? Ja. Das ist ja ein ewiges Thema. Wann wird das eigentlich endlich kommen?
Ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das wird sich vielleicht ändern, wenn mehr Männer in die Kinderbetreuung reingehen. Dann kann ich mir vorstellen, dass das Ganze ein bisschen anders da wird. Weil es ist ja schon so, durch das, dass teilweise ja Frauen doch schon finanziell gleichgestellt werden mit den Männern, ist es ja immer schon häufiger, dass Männer die Betreuungszeiten annehmen, die Männer in Karenz gehen, was auch sehr spannend ist. Oder man teilt sich eine Karenz. Und ich glaube, dass dann mehr umgestiegen wird, dass man sagt, Ja, dass die Betreuungszeiten angerechnet werden.
Ja.
Renate, wir befinden uns ja jetzt im, ja, etwas über ein Jahr nach Beginn der Pandemie, der Corona-Pandemie im Mai 2021. Die Lage scheint sich etwas zu entspannen, weil wahrscheinlich durch die Impfungen, schauen wir, wie es weitergeht. Welche Ungerechtigkeiten hat denn die Pandemie aufgezeigt in diesem letzten Jahr, sagen wir einfach einmal? Ist dir da was aufgefallen?
Die größte Ungerechtigkeit, was aufgefallen ist und wo auch geschrien worden ist, ist sicher bei den Alleinerziehenden passiert und alleinerziehenden Frauen. Mhm. Teilweise mit der Kurzarbeit, wenig verdient. Man muss sich vorstellen, wenn ich als Friseurin generell schon nicht viel verdiene, dann noch in Kurzarbeit bin und mir auch das Trinkgeld abhanden komme, was verdiene ich dann? Oder auch genauso im Gastgewerbe. Dann der zusätzliche mit der Homeschooling, man hat die Kinder nebenbei betreuen müssen. Wir haben ja Berufe, wo die Frauen aber, gerade wenn sie alleinerziehend waren, in die Supermärkte oder was mehr Stunden ableisten müssen, weil die wieder zu viel Arbeit gehabt haben. Und es wird ja schon gesagt, die größten Verlierer sind wirklich die Alleinerzieher und hauptsächlich Frauen mit Kindern. Mhm. Weil teilweise ja auch noch Frauen, die Alleinerzieher sind. Es gibt ja selten, dass Männer Alleinerzieher sind. Aber meisten gelitten haben die Alleinerzieher.
Ich habe das ganz, ganz interessant gefunden, irgendwann, weil wir eben auch schon davon gesprochen haben, ist halt zuvor kommen, mit dem Begriff Homeoffice sind sämtliche Probleme gelöst. Es wird da aber immer nur von einer bestimmten Schicht ausgegangen, ja, dass es durchaus sehr viele Menschen gibt, die einfach nicht im Homeoffice sein können, ja, die raus müssen, das wurde nie erwähnt. Ist zumindest mir so vorgekommen in den Medien. Siehst du das ähnlich oder wie siehst du das? Auch in der Schule mit dem Distance Learning ist davon ausgegangen worden, dass wirklich alle Schüler einen Laptop daheim haben, ja, dass alle Schüler und Schülerinnen irgendwie Internet haben.
Genau. Und wenn ich drei Kinder habe, haben wir drei Laptops und und genügend Internetzugang. Es war selbstverständlich. Dass Berufe es gibt, die was gar nicht zu Hause bleiben kann, darüber ist gar nicht gesprochen worden. Weil, wie gesagt, die normale Supermarktverkäuferin kann sowieso schon nicht zu Hause bleiben, hat ja nicht gekonnt. Das ganze Pflegepersonal hat nicht zu Hause bleiben können. Ich habe die echt oft bewundert, wie die es mit der ganzen Kinderbetreuung machen, weil es war ja nicht nur die Schule, obwohl da hat es ja Notbetreuung gegeben, aber es waren auch die Kindergärten und die Krabbelstuben zu. Und wie sage ich einer Pflegekraft, sie muss einen Patienten pflegen, aber ihre Kinder zu Hause, wer passt auf die auf? Homeoffice ist sicher auch eine Frage, nicht jeder hat einen Raum dafür. Wir haben auch Leute, die nicht in Homeoffice sind, weil wer sagt, ich kann nicht, ich habe zwei Kinder zu Hause, wie soll ich da noch arbeiten nebenbei, wenn wir nur ein Wohnzimmer haben? Und es ist natürlich auch, Homeoffice ist jetzt so pro forma von der Regierung mal geregelt worden, weil da geht es auch um gewisse Kosten, nicht Stromkosten. Dann hat es Unternehmen gegeben, die den Mitarbeitern den Laptop nicht zur Verfügung gestellt hat. Die haben sich selbst einen Laptop besorgen müssen. Das sind alles so Sachen, über das man einfach momentan noch hinwegsieht. Aber das soll gesetzlich geregelt werden.
Apropos gesetzliche Regelung, Renate, weil du ja im Arbeitsgericht tätig bist, kannst du vielleicht etwas erzählen aus diesem Alltag, was dich besonders betroffen macht, was dort strukturell auch an wirklich großen Problemen erkennbar ist? Vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, die irgendwie sehr symptomatisch sind für deine Erlebnisse dort. Worum geht es dir?
Also Arbeits- und Sozialgericht besteht von einem Richter und zwei Laienrichter, einer von der Arbeitgeberseite und einer von der Arbeitnehmerseite. Und durchwegs wird da verhandelt über Kündigungen, über Lohnfortzahlungen. Hat der Arbeitgeber etwas geschuldet oder ist der Arbeitnehmer so gerechtfertigt, dass er gekündigt worden ist? auch ein Arbeitnehmer kann dort geklagt werden, wenn, nicht wegen strafrechtlicher Sachen, sondern weil er einfach die Arbeitsleistung nicht gebracht hat. Und unter anderem führt das Arbeits- und Sozialgericht auch Urteile durch, ob die Pensionskasse einen frühzeitigen Pensionsantritt bezahlen muss. Also derzeit heißt das Reha-Geld, Arbeitsunfähigkeitsrente hat es früher geheißen, ob die Pensionskasse das bezahlen muss. Und das sind für mich die härtesten Fälle. Denn da sitzen wirklich schwerkranke Leute vor einem, wo du selber schon siehst, lange wird der vielleicht nicht mehr überleben und bekommt keine Pension, weil die Pensionskasse sagt, er kann zwar seine Tätigkeit nicht mehr ausüben, aber er kann eine sitzende Tätigkeit ausüben. Er kann Portier sein. Das sollte mir einer erklären, wie ein relativ schwerkranker Mann, der was vielleicht nicht einmal anständig Deutsch kann, Portier in einem, keine Ahnung, in einem Hotel sein solle. Oder Garagenwärter, wo gibt es heutzutage noch Garagenwärter? Oder Telefonist sein. Und das ist für mich ganz schlimm und da appelliere ich dann immer auf die Jugend, lernt was, habt einen ausgebildeten Beruf, denn die härtesten Fälle sind, wo die Pensionskasse nicht zu einschreitet ist, wenn sie sagt, du kannst dir jeden Job annehmen. Und da sind wir jetzt wieder vielleicht beim Rassismus, aber nicht Rassismus. Wir haben leider sehr viele Ausländer, die ja den Job nicht gelernt haben, die einfach Hilfsarbeiter sind, die Lackierertätigkeit in Hilfsarbeitertätigkeiten machen, also kein gelernter Lackierer ist. Wenn der jetzt eine schwere Lungenleiden bekommt, dann wird er vielleicht nicht so schnell in Frühpension gehen können, weil die Pensionskasse sagt, naja, du kannst ja nur irgendwo Telefondienst machen. Er wird aber nie diese Stelle bekommen, also bekommt auch keine Versicherung. Zuerst bekommt er ja nur Arbeitslose und dann fällt er in den Sozialtopf, also in den Sozialfonds. Also. Und das schaut dann noch weniger aus. Und darum sage ich immer, lernt einen Beruf, habt eine abgeschlossene Lehrausbildung. Und wenn ihr in dem Beruf arbeitet und dann den Beruf nicht mehr ausüben könnt, wenn ein Lackierer zum Beispiel, der wirklich ein Lungenleiden hat und die Ausbildung hat, der darf dann in Pension gehen. Ein unausgebildeter Lackierer leider nicht. War das verständlich? Ich meine, das klingt ein bisschen kompliziert, aber...
Ja, das ist ganz klar.
Ja, das ist klar und traurig. Ich nehme dich, Renate, wahr als eine Revolutionärin, eine Frau, die ihre Arbeit mit Herz und Engagement macht. Wenn du so angenommen die Macht hättest, du bekommst jetzt einfach die Macht der Entscheidung. Du könntest jetzt eine Sache ändern, ein Gesetz verabschieden oder abändern oder abschaffen. Was würde das sein? Was liegt dir am Herzen? Was steckt dir im Hals? Was wäre das?
Ein Gesetz jetzt. Also,
eine Sache muss rein. Was würdest du machen, wenn du diese Möglichkeit hast?
Ich würde es als erstes sofort abschaffen, dass es Arbeiter gibt. Für mich sollten alle nur mehr Angestellte sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Angestellte haben viel mehr Rechte als die Arbeiter. Das sind schon Unterschiede. Also es gibt einen
wir haben Arbeiter und Angestellte in Österreich. Also es genau. sind beide arbeitende genau. Menschen, aber sie haben einen verschiedenen Status.
Richtig.
Und aber könntest Status, du das kurz erläutern, weil ich, wie gesagt, ich kenne mich gar nicht aus.
In Österreich, wir sind alle Arbeitnehmer, aber es gibt in Österreich zwei Status. Es gibt die Angestellten, die sind meistens, wenn man sich eine Fabrik anschaut, die im Büro tätig sind. Und Angestellte werden wesentlich besser behandelt, vom Gesetz her. Da geht es schon darum, wie lange, dass sie krank sein können, mit den Urlaubstagen oder mit den Kündigungszeiten. Und in der Fabrik selbst, die was fürs Herstellen, keine Ahnung, am Fließband sitzen, sind Arbeiter. Dementsprechend können die zum Beispiel wöchentlich gekündigt werden. Ein Angestellter kann das nie. Das sind lauter so Kleinigkeiten. Und das ist für mich aber für die Gleichbehandlung ganz wichtig, dass Arbeiter und Angestellte gleichgestellt werden müssen. Und es sollte nur mehr Angestellte geben.
Das habe ich nicht gewusst zum Beispiel. Ich dachte es auch, ich habe es nicht erwartet, dass es gibt. Und ich habe so ein utopisches Bild von Österreich.
Und ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Das gab es in meiner Kindheit und Jugend und ich habe irgendwie verdrängt, dass es noch diesen Unterschied gibt. Das, was man auf Englisch als Blue-Color und White-Color-Employees bezeichnet hat oder immer noch bezeichnet, ja, dass es da diesen Standesunterschied gibt. Da sieht man, was für ein hierarchisches, irgendwie im Kern immer noch patriarchal-hierarchisches, kaiserlich geprägtes Land Österreich ist, de facto. Die Pyramide nach oben, zack, zack, zack.
Aber eins muss ich sagen, die Arbeiter haben einen Vorteil für die Gewerkschaft. Sie sind die besten Mitglieder. Also die Arbeiter gehen zur Gewerkschaft. Obwohl ein Arbeiter nicht viel verdient, ist er eher Mitglied als ein Angestellter. Ein Angestellter ist viel arroganter. Ich kenne einige Leute, die sagen, ich brauche keine Kollektivverhandlungen, ich brauche nicht, dass du mir deinen Arbeitsvertrag anschaust, ich verhandle mit dem Chef alles aus. Kenne ich zu genügend. Dann kommen sie mit mir in einen tollen Gehalt daher. Sie verdienen, keine Ahnung, 5.000 Euro für all inklusiv. Und dann frage ich so, ja, all inklusiv, was heißt das für dich? Ja, ich bin allzeit bereit. Dann sage ich, schreib da mal die Stunden aus. Schreibst du dir die Stunden aus? Nein, ich bin ja all in. Dann sage ich, naja, aber es gibt trotzdem das Arbeitszeitgesetz. Das heißt, du darfst nicht mehr wie 10 Stunden am Tag arbeiten und du musst deine 48 Stunden Pausen machen und dergleichen. Ach so, ja. Und dann sage ich, schreib alle deine Stunden auf, was du wirklich für die Firma arbeitest und dividierst es durch deine 5.000 und dann sagst du mir jetzt deinen Stundenlohn. Und dann fahren alle um, wie wenig das sie eigentlich verdienen. Und der Arbeiter sagt, ich lasse mich gleich von der Gewerkschaft bekämpfen und ich selbst kann mit dem Chef nicht verhandeln, ich lasse es der Gewerkschaft oder dem Betriebsrat drüber. Aber Angestellter sagt, ich kann alles mit dem Chef verhandeln. Soll er machen.
Ja. Ja, Hassan.
Ja, was gibt es noch? Was mir eben vorher noch eingefallen ist, weil wir über diese Geschlechterverhältnisse gesprochen haben und du jetzt auch die Gewerkschaft erwähnt hast. Wie ist denn das Geschlechterverhältnis in der Gewerkschaft? Kann man da was sagen, dass da tendenziell mehr Frauen dazugehen, dass da mehr Männer dabei sind oder dass sich das irgendwie die Waage hält? Oder?
Oh, jetzt müsste ich sagen, wie kurz, ich kann es nicht wissen. Nein, ich muss es ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass eher der Männer sind, weil doch mehr Gewerkschaftsmitglieder von der Arbeit, eben von der Arbeiterriege rauskommen und Arbeiter sind eher nur Männer. Besetzung, die Positionen und die Ausschüsse wird wirklich geschaut, dass Mann und Frau, dass es gerecht ist. Mhm. Auch, dass es politisch gerecht ist, weil auch die Gewerkschaft hat, ist natürlich politisch organisiert. Da gibt es genauso im FSG die Fraktion Sozialistischer Gewerkschaft und die FCG, Fraktion Christlicher Gewerkschaft, dass auch das immer richtig besetzt ist. Mhm. Aber man schaut wirklich auf die Frauenquote.
Okay. Ja, Renate, vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Du hast mir einmal erzählt, dass du eigentlich aus einem schwarzen, also politisch schwarzen Elternhaus kommst. Also dein Großvater war ein schwarzer Eisenbahner, habe ich das richtig in Erinnerung? Und das war ja auch sehr ungewöhnlich in Österreich, weil die Eisenbahner ja eigentlich durchgehend rot waren. Wie bist du dann zur Sozialdemokratie geraten? Also du bist ja dann einen ganz anderen Weg gegangen. Wie stehst du dazu und wie ist das eigentlich so in deiner Familie gelaufen?
Also ich glaube, dass ich eh rot deshalb geworden bin, schon mal alleine aus Protest, wie man es so macht. Und habe aber dann auch Freunde kennengelernt, die sehr links waren. Und mir hat die linke Einstellung fasziniert. Mich fasziniert, es funktioniert leider ja nicht, dass alle Menschen gleich oder alle gleich viel verdienen. Man weiß, es funktioniert nicht, aber dieser Ansatz hat mir einfach immer schon gefallen. Und eher das Linke, also das. Und so bin ich eigentlich zu dem schon langsam dazugekommen. Und dann eben durch den Betriebsrat, Gewerkschaft. Und dann wird man auch gefragt, ob man sich ein bisschen politisch organisieren möchte. Man muss nicht. Viele glauben, Gewerkschaft ist jetzt was, also ich muss zu einer Partei dazutreten. Nein, wir haben, ich glaube, mehr unabhängige Gewerkschaftsmitglieder. Aber mir hat es dann einfach so, ja, das einfach interessiert. Aber angefangen hat sicher, eben weil ich vom Schwarz rausgekommen bin, dass man das Gegenteil macht, was die Eltern sagen. Oder weg von dem Christlichen.
Ja. Darf ich noch eine kurze Frage stellen, Renate, deiner Meinung nach, was sind denn heute die Probleme also Probleme linker Parteien, linker europäischer Parteien? Womit haben sie am meisten zu kämpfen, glaubst du? Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten von mir aus?
Ich habe schon zum Wladimir gesagt, wenn ich wüsste, wie Politik funktioniert, wäre ich in der Politik. Ich glaube, dass das mir gefällt, also mir jetzt persönlich als SPÖlerin gefällt das nicht, das so in die Mitte zu gehen. Wenn, dann will ich wieder wirklich so etwas Linkes mehr haben. Also nicht so das, ja, man lässt es doch zu. Also ich habe es bei der Flüchtlingskrise gesehen, man hat da was gefehlt. Man hat da von der SPÖ gefehlt, dass sie da gesagt haben, das geht nicht. Und auch jetzt, dass ich zuschaue, wie die Flüchtlingskrise abläuft, dass ich nichts dagegen tue. Dass ich sage, ja, ich schicke jetzt ein paar Zelte runter. Und katastrophal für mich. Also wirklich wieder den Links, also nicht die Mitte nehmen. Wirklich links bleiben. Ich glaube, dass wir zu viel Rechtsmitte sowieso schon haben. Und die SPÖ soll einfach links bleiben.
Man sieht es ja auch in Deutschland, dass die SPD in Deutschland mit ihrer Bewegung Richtung Mitte ja auch nicht besonders gut fährt und eigentlich an den Flügeln dann zerfressen wird, dass viele dann einfach entweder zu den Grünen abwandern oder zur CDU, die auch selber in die Mitte gerückt ist. Also das kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Also wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich mich sehr bei dir bedanken, Renate, dass du da warst. Und es war ein schönes Gespräch und vielen, vielen Dank. Und ich hoffe auf ein nächstes Gespräch, vielleicht in einem anderen Zusammenhang, vielleicht auch zu besseren Zeiten als jenen, die wir ja gerade erleben, sowohl politisch als auch sozial, als auch gesundheitlich.
Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Danke, Renate.
Tschüss.